Und Respekt heißt, dass wir bereit sind, dass ich bereit bin, wenn wir über eine Situation sprechen, in deinen Film reinzugehen, dass meine ganzen Vorurteile oder was auch immer Meinungen zurückstelle, ein Kinoticket für deinen Film kaufe, mich da reinsetze und gucke, ah, wie sieht der Max das eigentlich? Ohne dann irgendwie zu versuchen, meine eigene Vorstellung, wie was zu sein hat, dir überzustülpen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Wenn man Lehrkräfte heute fragt, was zu den größten Herausforderungen im Schulalltag zählt, dann sagen die meisten, dass es das Verhalten der Schülerinnen und Schüler ist. Laut dem Deutschen Schulbarometer sind das 42% der Lehrkräfte so und die Tendenz ist steigend. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Unpünktlichkeit oder fehlende Hausaufgaben, sondern immer häufiger um einen grundlegenden Mangel an Respekt gegenüber den Lehrkräften, aber auch gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschülern. Ulla Riemes ist seit knapp 10 Jahren Lehrerin an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Sie setzt sich mit genau diesem Thema in ihrem Podcast, auf Social Media und in Workshops und Vorträgen auseinander. Sie wird uns heute den ein oder anderen wertvollen Tipp mitgeben, wie Respekt in der Schule nicht nur gedacht, sondern auch vermittelt und gelebt werden kann. Liebe Ulla, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und mal auf der anderen Seite zu sitzen, weil normalerweise interviewe ich ja und ich bin ganz gespannt auf deine Fragen, Max. Schön, dass ich da sein darf.
Dann würde ich vorschlagen, wir starten mal gleich direkt rein. Ulla, würdest du sagen, du gehörst zu den über 40% der Lehrkräfte, die sagen, dass das Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu den größten Herausforderungen im Schulalltag gehören?
Ich denke, dass es auf jeden Fall so ist, dass die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson und die Beziehung innerhalb der Schülerschaft der Dreh- und Angelpunkt sind für die Zufriedenheit. Also das ist vielleicht so ein bisschen eine andere Antwort auf das, was du dir erhofft hast oder was du erwartet hast. Aber ich bin auf jeden Fall, wenn ich jetzt so auf meine Lehrerinnenzeit zurückschaue, habe ich erlebt, dass es wirklich einen Rieseneffekt macht, wenn man interessiert an Schülerinnen und Schülern ist und dass da ganz viel zurückkommen kann. Wenn man das nicht ist, wenn man nicht den richtigen, ja, sag ich mal, Grip hat, wie man mit jungen Menschen umgeht, dann kann es auch ganz oft echt in die Unzufriedenheit führen.
Ich bin gar nicht so überrascht über deine Antwort. Also ich habe mir vorgenommen, dass wir viel über Beziehungsarbeit heute sprechen werden. Vielleicht mal vorweg eine einfache, aber dann doch nicht ganz so einfache Frage, weil es keine so allgemein gebräuchliche Definition für den Begriff Respekt gibt. Magst du vielleicht trotzdem versuchen, Respekt für dich zu definieren, gerade auch im Schulkontext?
Ich gehe da super gerne an die Wurzel, und zwar, was Respekt im Wortsinn bedeutet. Und es kommt aus dem Lateinischen. Ich hatte leider kein Latein in der Schule. Vielleicht wird es respicere ausgesprochen oder respicere. Da habe ich letztens noch mit meiner Mutter drüber diskutiert, wie man es denn ausspricht. Aber dem Wortsinn nach heißt das, den anderen sehen. Und für mich heißt Respekt, dass ich nehme da mal so ein schönes Bild, dass ich bereit bin, wenn wir uns vorstellen, dass wir alle in unserem eigenen Kinofilm sind. Also ich nehme meine Welt so wahr, wie ich bin. Ich sitze in meinem Kinofilm, auf meiner Leinwand läuft mein persönlicher Lebensfilm. Ich bin die Hauptrolle in meinem Leben. Und der Film läuft schon eine ganze Weile, nämlich in meinem Fall 37 Jahre. Und aufgrund dessen, was ich alles erlebt habe und mich, sprechen vielleicht einige Herausforderungen anders an als andere Menschen. Und du, Max, hast auch deinen persönlichen Lebensfilm. Du hast auch schon super viel erlebt. Es gibt viele Kapitel in deinem Film. Und vielleicht ist für dich eine Situation, die für mich herausfordernd ist, gar nicht so schlimm. Und Respekt heißt, ich habe ein bisschen ausgeholt, heißt, dass wir bereit sind, dass ich bereit bin, wenn wir über eine Situation sprechen, in deinen Film reinzugehen, dass meine ganzen Vorurteile oder was auch immer Meinungen zurückstelle, ein Kinoticket für deinen Film kaufe, mich da reinsetze und gucke, ah, wie sieht der Max das eigentlich? Ohne dann irgendwie zu versuchen, meine eigene Vorstellung, wie was zu sein hat, dir überzustülpen.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Also man kauft sich ein Kinoticket für den Film, in dem der oder die andere die Hauptrolle spielt und versucht, diesen Film auch gut zu verstehen. Jetzt bin ich ja häufiger in Schulen und besuche Schulen, hospitiere, um zu sehen, wie so Unterricht läuft und wie Lehrkräfte durchaus auch mit schwierigeren Klassen umgehen. Und wenn man so durch Schulen geht, weil du gesagt hast, den anderen sehen, sieht man häufig so Plakate hängen, wo dann draufsteht, wir respektieren uns gegenseitig im Klassenzimmer. Du bist ja seit fast 10 Jahren Lehrerin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie erlebst du das eigentlich? Und vor allem, wie hat sich das in den letzten Jahren vielleicht auch verändert? Man hört immer wieder von Lehrkräften, das wird eigentlich immer schwieriger und Kinder werden immer schlimmer und die Situation spitzt sich zu. Ist das auch dein Eindruck, den du hast?
Ja, 2 Gedanken dazu. Eine so ein bisschen, sag ich mal, geschichtenmäßig. Und zwar gibt es immer, schon in meiner Schulzeit, schon in der Schulzeit meiner Eltern, vielleicht auch aus deiner Schulzeit, haben die Abiturienten immer gesagt, boah, die Fünftklässler werden immer frecher. Und das sagen wirklich alle, also ich habe noch nie eine Oberstufe gesehen, die nicht gesagt hat, die werden immer frecher. Wir waren nicht so, ja.
Das kenne ich gut.
Ja, und ich glaube an der Stelle, das ist ein Stück weit Wahrnehmung und ich glaube, dass der Grund, also der erste Schritt zum Thema Respekt ist, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen. Das als erste Sache, die mir dazu einfällt. Die Antwort auf die Frage, ob das jetzt immer schlimmer wird oder immer herausfordernd, ich glaube ja, ich glaube, es gibt immer mehr Herausforderungen, mit denen Jugendliche konfrontiert sind. Und da können wir auf so viele Ebenen gehen. Ich will da jetzt gar nicht die großen Fässer aufmachen mit, wir haben jetzt iPads in der Schule, Social Media, KI, die Corona-Pandemie, über die immer noch gesprochen wird, was für Auswirkungen die bis heute hat und so. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, allgemein sagen, in jeder Schule, immer sobald Menschen aufeinander kommen, auf jeden Fall sind das immer Herausforderungen, wo man sich fragt, in der einen Klasse, mein Gott, diese Konstellation mit diesen beiden Schülerinnen oder dem einen Schüler, der hier alles aufrührt und so weiter, das gibt es einfach seit jeher. Und ich glaube, dass heutzutage Jugendliche von ihrer Persönlichkeit her, weil eben vieles mehr nicht zu ihnen passt, das Schulsystem passt einfach so nicht mehr zu den Jugendlichen, dass die mehr und mehr zeigen, das geht hier nicht. Und früher war es vielleicht noch so, dass es weniger, also dass die Welt anders war und dass da eben Jugendliche mehr auch einfach passender sich, warum auch immer, gezeigt haben. Vielleicht haben die mehr gekuscht. Es wurde nicht die Frage gestellt, warum lernen wir eigentlich, wenn wir eigentlich jederzeit ChatGPT fragen können und so weiter, ja? Also ich glaube, beides ist der Fall. Einmal dieses, es sind immer noch ganz viele Dinge sehr, sehr gut, so wie früher. Und es sind einige Dinge, die sich verwandeln und die sich verändern, wo Schule wirklich anders reagieren müsste. Und mit Schule gemeint dann eben auch die Lehrpersonen, ne?
Also ich glaube, es sind jetzt mehrere Dinge, die du angesprochen hast. Zum einen, die Lebensrealität von jungen Menschen hat sich natürlich verändert. Wenn ich meinen eigenen Sohn ansehe, der ist 12 Jahre alt, der hat in seinem jungen Alter die Corona-Krise erlebt, der hat Krieg an der Grenze zu Europa erlebt, Nahe Osten, alles, was dazukommt. Also sehr, sehr viele Krisen eigentlich schon im jungen Alter, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, an meine Grundschulzeit und dann weiterführende Schule. Da gab es gefühlt weniger Krisen, die so präsent waren. Das ist das eine. Das andere, du hast gesagt, die subjektive Wahrnehmung, die gab es immer schon, dass nicht nur die Lehrer oder Lehrerinnen gesagt haben, die Schüler werden immer frecher, sondern auch die älteren Schüler das über die jüngeren Schüler gesagt hat. Ich kann mich sehr, sehr gut an meine Schulzeit zurückerinnern, da war das genauso. Jetzt gibt es die subjektive Wahrnehmung, aber objektiv drauf geschaut, kann man schon sagen, dass Gewalttaten an Schulen in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt haben. Ich habe da einige Zahlen mir angeschaut. Es gibt Bundesländer, da sind die Zahlen um 60% nach oben gegangen. Was meinst du, welche Warnsignale muss eine Schulleitung, aber auch Lehrkräfte frühzeitig erkennen, bevor Situationen eskalieren können, bevor es tatsächlich nicht nur zu verbalen Respektlosigkeiten, sondern echt auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt? Wie spürt man, dass da ein Konflikt schwelt und wie kann man damit frühzeitig umgehen und wie kann man vor allem auch Lösungen finden? Weil ich glaube, sich mit der Situation zufrieden zu geben, ist ja keine gute Lösung.
Ich muss dir ganz offen sagen, ich habe einen Schüler, an den ich gerade denken muss. Und wir können ja mal gemeinsam drüber sprechen, wie das bei diesem einen Schüler hätte laufen können. Es ist schon einige Jahre her und es war so, dass ich den schon in der 5. Klasse kannte. In der 7. Klasse habe ich ihn in Chemie bekommen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die Situation. Dieser Schüler war in der 7. Klasse schon relativ auffällig dahingehend, dass der sehr, sehr aktiv war, dass er sehr viel nach vorne geprescht ist, dass ich den aber auch wahrgenommen habe als jemanden, der sehr motiviert ist, der unglaublich viel Interesse am Fach hat, der aber trotzdem sozial auffällig war. So. Das heißt, der hat eben bei Schülerinnen und Schülern, bei anderen hat er irgendwie Sprüche gekloppt und so, war aber trotzdem irgendwie integriert, war da weniger auffällig als vielleicht andere, die noch größere Sprüche gekloppt haben, aus denen, sag ich mal, heute wirklich was geworden ist, ja. Also diese Klasse, da waren Disziplinarkonferenzen keine Seltenheit in der Klasse 7 und die haben vor ein paar Jahren alle mit Bravour Abi gemacht, es war alles gut. Es hat sich komplett ausgewachsen. Natürlich haben wir da, was ich gerade schon gesagt habe, wir haben Disziplinarkonferenzen gehalten. Es wurde sehr klar, am Anfang schon bei Regelüberschreitung klar, und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Tipp, dass man im Team, wenn manche Dinge auffällig werden, im Team, in Schule, sagt, hier, da läuft was komplett aus dem Ruder, die Eltern mit reinholen, wie auch immer die Strukturen an der Schule sind, da was tun. Ich kann natürlich keine Patentlösung geben oder kein Allgemeinrezept, aber der Teamgedanke ist ganz, ganz wichtig und die Achtsamkeit, was ist da? So. Und jetzt komme ich zu dem einen Schüler zurück. Der war immer, immer, immer auffällig und er hatte eine Haltung, auch politisch, die sich mehr und mehr zugespitzt hat bis zum Abitur. Der hat sich verhalten teilweise wie, also ich kann das dir gar nicht, also es war wirklich krass, ich habe dann auch in der Oberstufe gehabt und am Ende haben wirklich viele Menschen den einfach von manchen Sprüchen, die er gebracht hat, ignoriert, weil wir so viel gemacht haben im Sinne von Elterngespräche, mit ihm gesprochen über seine Haltung und so weiter. Und da sind wir an dem wirklich frustrierenden Punkt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, auch zur Respekttrainerin. Und da gab es eine Sache, wenn jemand dogmatisch ist und eine Sache ganz dogmatisch mit einer Haltung, die komplett verfahren ist, kannst du diese Person nicht erreichen. Es geht nicht mehr. Also wenn wir an bestimmte Situationen in der Geschichte denken, da gibt es einfach Menschen, die haben sich so verquer verhalten und haben so, es sind so schlimme Dinge passiert. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, weil wir haben in dieser Klasse ganz viele auf die richtige Spur wieder begleitet, sage ich mal, aber bei diesem einen Schüler halt nicht. Das ist so diese Spanne, von der ich gerade spreche, wo es bei einigen geht über gewisse Rahmenlinien und was ich gerade ausgeführt habe und eben aber auch Menschen, die uns entgleiten, die wir verlieren. Und ich habe da keine, also bis heute keine Lösung. Vielleicht hast du eine Idee oder kennst du sowas auch aus Erzählungen?
Nein, aber ich glaube, das eine, das man, glaube ich, beobachten kann, auch an sich selbst vielleicht, in der 5. Schulstufe kommen die Schülerinnen und Schüler teilweise noch als recht liebe Kinder an die Schule. Dann kommt mal ein Alter, so mit 13, 14, 15, da gibt es halt andere chemische Prozesse, die im Hirn ablaufen und man wird halt dann schwieriger und das eine oder andere wächst sich wieder aus. Dann gibt es wahrscheinlich Problemfälle, da wächst sich nicht so leicht aus. Was ich verstanden habe von dem, was du gesagt hast, man braucht schon gewisse Regeln und es müssen rote Linien geklärt sein und wenn Regeln gebrochen oder Linien überschritten werden, dann muss man auch reagieren, dann muss man drüber sprechen, dann muss man auch als Team reagieren und versuchen, Lösungen zu finden. Und ich glaube, so sollte man es auch im Auge behalten.
Ja, absolut. Ja.
Jetzt, wenn man sich zum Beispiel das Deutsche Schulbarometer anschaut, dann sieht man, dass es vor allem in Hauptreal- und Gesamtschulen Probleme mit dem Verhalten von Schülerinnen gibt und an Gymnasien weniger. Glaubst du auch, dass ihr euch im Gymnasium darüber weniger Gedanken machen müsst?
Absolut.
Ist es die heile Welt, wo es weniger Herausforderungen gibt?
Ja, ich glaube, dass ich wirklich an einer absoluten Luxusposition bin, an der Schule, wo ich bin, dass es immer wieder, klar, auch herausfordernde Situationen gibt. Ich bin auch gerade in der internationalen Klasse, wo ich ukrainische Schüler unterrichte, obwohl ich eigentlich nicht dafür ausgebildet bin. Aber ich habe es halt gerne freiwillig auch gemacht. Ich habe es eben mal ausprobiert und da arbeite ich auf einer ganz anderen Ebene. Da wiederum würde ich sagen, ist das nicht so heile Welt tatsächlich in diesen 2 Stunden pro Woche, die ich darin bin. Aber insgesamt kann ich sagen, also kann ich bestätigen, was du sagst. Ich glaube, es gibt wirklich die eine Schulform und der eine Ort, die Umgebung. Ich bin an einer ländlichen Schule, ja, und die andere, ja, wenn man dann irgendwie in Brennpunkträume schaut oder Brennpunktschulen, ist es ganz anders. Und da habe ich wirklich, da muss ich auch sagen, da habe ich gar nicht so diesen Einblick rein, ne?
Jetzt haben wir ja vorher schon ganz kurz gesagt, dass sich die Lebensrealität von jungen Menschen verändert hat. Die ist einfach auch herausfordernder geworden, genauso wie sie für uns Erwachsene herausfordernder geworden ist. Die Welt verändert sich immer schneller. Wir hören jeden Tag eigentlich zum Großteil negative Nachrichten, die uns auch nicht immer sehr optimistisch stimmen, wobei man dann am anderen Ende wieder sagen muss, eigentlich rein objektiv betrachtet ist die Welt gar nicht so schlecht, wie man den Eindruck gewinnen könnte, wenn man so die mediale Lage verfolgt. Ich glaube, wir können das Problem nicht nur auf die Schülerinnen schieben. Es gibt auch andere Konstellationen in Elternhäusern. Gewisse Dinge, die man früher vielleicht in der Familie noch mitbekommen haben, sind so gar nicht mehr möglich. Ich möchte es gar nicht werten. Wie wichtig ist es denn, auch mit Eltern zu arbeiten?
Ich würde ganz kurz noch einen Schritt vorher noch eine Sache dazu sagen, die du meintest. Ich würde niemals irgendwie die Schuld auf Schüler schieben. Also gar nicht, null, ne? Also überhaupt nicht. Weil das Gegenteil von Wertung, habe ich letztens gehört auch, das Gegenteil von der Bewertung, die Schüler sind jetzt irgendwie, die werden immer respektloser oder es wird immer schwieriger und das Verhalten wird immer herausfordernder, ist Neugier. Sich zu fragen, was geht denn in denen vor? Und ich habe in meinem ganzen Leben, selbst bei dem einen Schüler, von dem ich gerade gesprochen habe, noch nicht einen Schüler oder eine Schülerin erlebt, die irgendwie eine richtige Boshaftigkeit in sich getragen hat oder irgendeine Haltung von, ich bin hier aber überall dagegen und ich bin von Grund aus böse und möchte ja irgendwas bewirken oder irgendwas in die falsche Richtung bringen, um anderen wirklich zu schaden. Und die Neugier, was geht in einer Person vor? Da sind wir wieder beim Kinofilm zu gucken. Wie kommt die Person dahin? Wie kommt sie zu der Wahrnehmung? Warum hat sie auf alles keinen Bock? Warum verhält sie sich so, dass sie ständig aufsteht? Warum bewirft sie Schüler mit Papier? Keine Ahnung. Ne? Also dieses Neugier, es gibt für alles einen guten Grund. Heißt nicht, dass man das tolerieren muss. Toleranz ist ganz klar abzugrenzen gegenüber Respekt. Eher die Frage, welche Fähigkeit ist es, die diese Person lernen darf? Ne, weil dieses ein schwieriges Verhalten zeigt, dass eine gewisse Fähigkeit noch nicht gelernt wurde. Und da den Fokus drauf zu richten, das ist ganz entscheidend. Und jetzt müsstest du deine Frage nochmal wiederholen, weil jetzt bin ich davon ein bisschen abgekommen.
Meine Frage ist, wie wichtig es auch ist, mit Eltern zu arbeiten.
Ja, total wichtig. Denn wir sehen die Schüler, also ich sehe manche Schülerinnen und Schüler eben 2 Stunden die Woche. Ich bin teilweise nur Fachlehrerin. Und die Eltern haben einen viel größeren, will ich an, es ist auch falsch gesagt. Also wenn ich sage, die haben einen viel größeren Impact, kommt natürlich wieder auf die Familie an. Aber letztendlich ist ganz viel Begleitung wichtig, eben auch von Elternseite. Und wenn, es ist wirklich, ich hatte einen Kollegen, der ist mittlerweile nicht mehr im Schuldienst, weil er halt jetzt in Rente gegangen ist. Und er hat immer gesagt, das Allerwichtigste ist immer sofort, so früh wie möglich, richtig gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Und auch wenn wir so Elterngespräche geführt haben, hat er immer diese Strategie gehabt, dass Eltern und Kinder zusammenkommen. So, also sowohl die Eltern als auch die Kinder kommen in die Schule. Wir sitzen uns an einen Tisch. Wir sagen hier am Anfang, es ist alles für dich, Schülerin, Schüler XY. Wir sprechen hier, damit du hier eine gute Zeit hast, damit du hier gut durchkommst. Das ist unser aller Ziel. Wir wollen alle das Gleiche. Und dann haben wir eben mit dem Schüler, der Schülerin gesprochen. Und danach ist aber auch diese Schülerin, Schüler rausgegangen. Und dann haben wir nochmal mit den Eltern separat gesprochen. Und das ist eine gute Strategie gewesen, in allen Fällen, die ich mit dem Kollegen erlebt habe. Also Elternarbeit ist sehr, sehr wichtig.
Und hast du das Gefühl, dass Eltern auch bereit sind dazu, diesen Dialog mit Schule, mit Lehrkraft zu führen und sich auch als Teil dieser Schulfamilie sehen?
In den größten Teilen ja. Ich hatte jetzt letztens wieder Elternsprechtag und das kommt wieder auch auf die Haltung an. Ja, also es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn eine Seite, ob Eltern oder Lehrer, Lehrerinnen, irgendwie einen gewissen Druck in die eine Richtung geht, sie müssten aber sich mal hier kümmern um ihren Sohn, der ist ja komplett hier so und so irgendwie lost, sag ich mal. Oder wenn die Lehrerinnen und Lehrer schon mit Druck an die Lehrperson rankommen, dann führt das immer in eine festgefahrene Situation. Sobald aber, und das habe ich oft erlebt, diese schon von Anfang an diese Haltung da ist, wir schauen auf die gleiche Perspektive, wir wollen das Gleiche, wir wollen eine gute Situation für das Kind in dieser Schule. Und manchmal haben wir dann, und das kann man von Schule auch abkoppeln, wie oft argumentieren wir und schieben Argumente hin und her, es wäre wichtig, das iPad zu verbieten, sagt ein Lehrer, ja. Und der Lehrer sagt ja, sorry, kann ich nie machen. Was soll ich denn die Bedingungen für das Kind zu Hause mit dem iPad irgendwie, kann ich ja nicht reglementieren, müssen Sie machen. Und dann sagt die Lehrperson, ja, das iPad ist wichtig für die Schule, so. Und dann sind ganz viele Argumente, das ist ein fiktives Beispiel, aber letztendlich ist der Kern darunter, der Wert dahinter ist, dass wir den bestmöglichen Weg finden wollen aus Führung und Eigenverantwortung. Und vielleicht sagt der Lehrer, dafür muss das iPad genutzt werden und dann entsprechend die Apps eingeschränkt werden. Vielleicht sagt er als Elternteil, nein, für mich heißt das gar keine iPads mehr. Ja? Der Weg ist unterschiedlich in den Köpfen, aber das Ziel ist das gleiche. Und wenn wir anfangen, immer nur über dieses, wie machen wir es, zu diskutieren und zu argumentieren, finden wir meistens dann echt schwierig, was Gemeinsames. Und sobald wir um den Wert sprechen, der dahinter liegt, können sich Situationen entspannen. Also wenn Elterngespräche irgendwie schwierig werden.
Aber das ist ja ein schönes Beispiel mit iPad-Verbot oder Handy-Verbot und allen anderen Verboten. Also es gibt immer eine Möglichkeit, ich kann etwas verbieten oder ich kann gemeinsamen Rahmen finden. Und wenn ich einen gemeinsamen Rahmen finde, ich kenne das auch aus meinem Unternehmen, an dem sich alle einbringen können und man definiert gemeinsame Ziele und man definiert auch gemeinsam ein Regelwerk, dann wird das meistens am besten angenommen und funktioniert dann auch ganz gut, weil dann auch alle Seiten verstehen, warum manche Dinge gewünscht und andere Dinge vielleicht weniger gewünscht sind. Du hast vorher auch gesagt, Druck erzeugt Gegendruck. Jetzt habe ich so eine Frage, was hast du denn für ein Gefühl? Was muss eine Lehrkraft mitbringen, um respektiert zu werden? Weil wenn wir wieder zurückkommen auf das Thema Verhalten der Schülerinnen und Schüler, dann ist es ja oft so, dass man den Eindruck hat, eine richtig strenge Lehrkraft ist diejenige, die respektiert wird, weil da sind die Schüler alle brav im Unterricht. Jetzt darf man natürlich Angst mit Respekt nicht verwechseln, weil wenn ich aus Angst brav bin, heißt es noch lange nicht, dass ich die Person respektiere. Ich sehe das auch im Privaten immer wieder, wenn ich mir meinen Sohn anschaue, dann sagt er manchmal Dinge zu mir und ich denke mir, hätte ich mich in meinem Leben nie getraut, das zu meinen Eltern zu sagen. Jetzt glaube ich aber nicht, dass mein Sohn weniger Respekt vor mir hat, als ich vor meinen Eltern hatte, aber es hat sich halt das eine oder andere verändert. Das heißt, wird nur der strenge oder die strenge Lehrerin respektiert oder was braucht es denn, um als Lehrkraft respektiert zu werden?
Oh ja, ich weiß noch so genau, Max, es war so, bevor ich Lehrerin geworden bin, habe ich an meine Schulzeit gedacht und dann habe ich auch schon vor einigen Jahren, also schon einige Jahre her, habe ich immer diese Lehrer auch im Kopf gehabt, die wirklich total runtergemacht wurden. Also wir hatten eine Lehrerin, das war unterirdisch. Die Schüler haben die so auseinandergenommen. Und da habe ich auch gedacht, boah Mensch, wenn ich Lehrerin werde, Stichwort Autorität, das wurde mir sogar gesagt, mir haben mit Kommilitonen damals gesagt, Ulla, du bist zu nett. Du bist einfach viel zu nett und zu keine Ahnung, zu klein war noch eine Sache, also nicht groß genug für den Beruf und bist du doch an der Grundschule wahrscheinlich und gar nicht am Gymnasium, ne? Also das mal vorweg. Diese Bilder, diese kompletter Bullshit, sorry, aber es ist wirklich absoluter Quatsch, irgendwelche Sachen anzulegen, wie man zu sein hat, gerade in Bezug auf Größe oder in Bezug auf Nettigkeit. Denn dieses Autoritäre wird oft, wie du schon eben auch gesagt hast, um es aufzugreifen, kann sehr oft Angst erzeugen. Und Angst ist, wie du auch schon sagtest, kein Respekt. So, was braucht es, um respektiert zu werden? Das muss ich ein bisschen ausholen, aber ist, glaube ich, ganz hilfreich auch für die, die zuhören. Wir hatten eine Veranstaltung, wo alle Mittelstufenklassen ein Theaterstück gesehen haben. Da waren zwei Damen auf der Bühne und die haben so ein Zwei-Mann-Theaterstück gemacht. Die ganzen Schülerinnen und Schüler waren am Anfang noch ganz okay ruhig. Wir hatten 5, 6 Aufsichtslehrpersonen drumherum. Und irgendwann lief es aus dem Ruder dahingehend, dass einige Reihen anfingen, irgendwie lauter zu werden, sich zu unterhalten, mal reinzurufen, das Stück zu kommentieren. Und am Anfang sind wir als Lehrperson, also ist ja auch logisch, dann geht man mal zu den einzelnen Grüppchen hin, beruhigt ein bisschen, sagt hier bitte, ne, entspannt euch, schaut zu, Fokus und so weiter. Aber es lief wirklich irgendwann so aus dem Ruder, dass es eine Dynamik gab in diesem Riesenpublikum. Und daran siehst du, manchmal sind wir wirklich in einer Situation da, handlungsunfähig. Weil es die einzige Möglichkeit wäre gewesen, ich stehe auf und ich war wütend genug, ich hätte das machen können, ich war richtig sauer. Und ich dachte, was ist das denn bitte? Wie respektlos. Die checken null, was da gerade abgeht. Sich auf die Bühne zu stellen, die Schauspielerinnen einfach zu unterbrechen und dem ganzen Saal eine Ansage zu machen. Ja, natürlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe nur Hilfe suchen zu einem Kollegen geschaut. Man so, was ist das denn? Kannst du nicht mal bitte, weil der war auch nämlich so ein Stück weit in der Organisation. Und ich so, kannst du nicht was dazu sagen? So, nee, das geht nicht. Ne? So. Und jetzt komme ich zu der Situation, was ich anschließend gemacht habe. Und das, glaube ich, ist eine sehr wichtige Lösung in Bezug auf die gesamte Haltung, die dahinter steht. Ich hatte danach nämlich an dem Tag noch 2 9. Klassen, die da anwesend waren. Oder damals, glaube ich, 8. Klassen. Und ich habe denen keine Ansage gemacht. Ich habe gesagt, ich war gerade bei dem Theaterstück und habe gesehen, das hat euch gar nicht gefallen, oder? Es war überhaupt nicht euer Stück. Es war irgendwie unterirdisch langweilig für euch. Und wahrscheinlich, wenn ich im Raum gesessen hätte, Kinofilm, wahrscheinlich wäre es mir genauso gegangen wie euch in eurem Alter. Ich hätte auch gedacht, was ist das denn? Was bringt mich das denn weiter gerade? Dann sehe ich um mich herum die ganzen Leute, die hier ausrasten, finde es vielleicht sogar ein bisschen witzig. Ich kann euch total verstehen. Was passiert bei den Schülerinnen und Schülern? Die sind ultra überrascht. Die rechnen nicht damit, dass jetzt eine Lehrperson die versteht. So. Und dann habe ich 2 Augen an die Tafel gemalt, und zwar die auf horizontaler Ebene. Und habe erklärt, was ich gerade mache, ich versetze mich in euch rein. Horizontaler Respekt, das nennt man so. Den anderen sehen. Ich wechsle meine Perspektive, gehe komplett raus aus meiner Wertung, was jetzt wie schlecht ist und so weiter. Heißt nicht, dass ich das Verhalten, was ihr gerade gezeigt habt, toleriere. Im Sinne von, dass ich sage, das können wir auch gerne so machen. Ich verstehe euch ja, dann könnt ihr auch genauso gerne immer so weitermachen. Und bei jedem weiteren Theaterstück ist ja, habt ihr einen guten Grund. Das ist wichtig immer zu betonen. Aber ich verstehe euch, ich sehe euch. So, das ist der horizontale Respekt. Dann gibt's den vertikalen Respekt, über den haben wir eben schon gesprochen. In Schule, da geht man nämlich schon mit dem Blick rein, den vertikalen Respekt heißt, der Lehrer steht oben, der hat den Schulschlüssel, der gibt die Noten, der sagt, das und das unterrichten wir heute. Das ist so dieses nach oben aufschauen, vom System gegeben. Schüler ist an der unteren Position, schaut auf, macht alles, was der Lehrer sagt. Und Achtung, vertikaler Respekt ist eigentlich auch, wenn man den jetzt nach der Definition schaut, es ist wirklich dieses Aufschauen. Der Schulleiter ist eine Autoritätsperson, der schaue ich auf, der hat wirklich hier das Sagen. Also der, ne?
Aber selbst in der Vertikale ist es ja nicht Gott gegeben. Genau. Auch in der Vertikale, wo es eigentlich ein hierarchisches Verhältnis gibt, muss ich mir Respekt verdienen.
Das ist der Punkt. Wir können niemandem, also verdienen ist auch wieder so schwierig, niemand kann dir den Kopf aufmachen und sagen, du hast jetzt mal Respekt vor der Person und schaust zu der auf. Entweder du schaust auf zu Mutter Teresa oder zu Lionel Messi oder keine Ahnung, zu deinen Idolen. Man kann auch zu einer Mitschülerin, Mitschüler aufschauen im Sinne von, boah, kann der das gut? Aber das kann man nicht erzwingen. Und das habe ich den Schülern auch gesagt. Ich kann nicht erzwingen, dass ihr jetzt diese beiden Frauen da vorne, die relativ jung sind und noch nicht so erfahren vielleicht auch, dass ihr die jetzt wirklich als Idole und wow anhimmelt. So, ne? Natürlich kann man dann, und das ist jetzt nicht der vertikale Respekt in dem, wirklich in dem Sinne, ist dieses jetzt Regeln und Maßnahmen und Konsequenzen und das Erzwingen, weil dann ist es nämlich wieder kein Respekt mehr, sondern eben dieses, wir setzen jemanden in einen Status und reglementieren, im schlimmsten Fall hat die Person Angst, aber das ist kein echter Respekt im Sinne von Aufschauen. So. Deswegen kann man das auch nicht in Schule, niemand kann vertikalen Respekt lernen, das habe ich denen auch gesagt. Aber was man machen kann, ist den horizontalen Respekt lernen. Und das ist der dritte Schritt. Wer von euch kann denn horizontalen Respekt anwenden? Wie ging es denn den beiden Schauspielerinnen da vorne? Und da gingen sehr viele Hände hoch. Die waren ja in einem State, weil ich habe ja mit denen auf Augenhöhe gesprochen. Deswegen haben sie sich auch gemeldet. Die hatten gerade keine Sorge, dass ich dir jetzt einen Einlauf passe. Das ist ganz wichtig, ne? Und das kostet natürlich Überwindung, weil man sich denkt, was mache ich hier gerade eigentlich? Eigentlich müsste ich ganz anders reagieren und handeln. Und dann melden die sich und sagen, ja, das war für die wahrscheinlich anstrengend. Die haben ja auch am Ende gesagt, seid mal bitte leise, ne? Die haben ja gesagt, es ist zu laut und so weiter. Wahrscheinlich war das für die anstrengend. Ich so, ja genau, wahrscheinlich schon, ne? Und dann habe ich eben noch eins draufgesetzt und da habe ich dann wirklich auch den Finger in die Wunde gelegt bei denen und habe gesagt, ja, für euch waren das 2 Euro, die ihr gezahlt habt. Für die ist das ihr Beruf. Die haben morgen wieder einen Auftritt an einer anderen Schule. Die haben am Ende gesagt, unsere Stimmen, wenn wir so über euch übertönen müssen, werden die angegriffen. Und ich habe denen so richtig aufgezeigt, für euch sind das 2 Stunden. Für die ist das ein gesamter beruflicher Hintergrund und ihr habt da einen Einfluss drauf. Und dann wurde es auch stiller. Und dann haben sie auch noch horizontalen Respekt bezüglich der Lehrpersonen aufgezeigt. Dieses, ja, also als ich gefragt habe, wie ging es denn wohl den Lehrerinnen? Stellt euch mal vor, ihr wärt Lehrer gewesen jetzt in dem Raum, ne? Ja, das wäre ganz schön unangenehm. Da würde man sich ja schon schämen, auch für die Schülerinnen und Schüler. Ja, genau. Und dann habe ich ihnen auch, und das ist ganz entscheidend gesagt, ihr entscheidet, ihr habt eine Haltung, wie ihr sein wollt. Wollt ihr da mitmachen? Wir können gleich auch nochmal auf die Gründe eingehen von Respektlosigkeit, weil die sind ganz grundlegend auch zu vermitteln an der Stelle. Es liegt immer bei Schülerinnen und Schülern, wie ihr euch verhalten wollt. Und das kann euch niemand, also gerade in so einer Dynamik kann das keiner erzwingen. Und Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich extrem Angst davor, dass sie die Kontrolle verlieren. Ne? Also gerade im Unterricht natürlich. Das ist eine der Hauptängste, glaube ich, am Anfang. Und da bleibt es, und das ist der Schlüssel auch als Lehrperson, eben sobald der Sturm im Außen tobt, in der inneren Mitte zu bleiben und sich zu führen und zu sagen, ich kann das gerade gar nicht kontrollieren. Es geht nicht in so einer Dynamik, ne? Und muss dann später das aufrollen, ja.
Ich musste vorher ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, du bist nett und du bist klein. Konstis Mama, also die Mama von meinem Sohn, die ist auch Lehrerin, die ist auch sehr nett und die ist auch klein, also die ist 1,55 groß. Das heißt, die hat immer die Herausforderung, dass spätestens ab der 6., 7. Schulstufe die Schüler irgendwann einmal größer sind als sie. Und trotzdem, Michaela, falls du das jemals hören solltest, hier, ich bin der Meinung, du bist eine großartige Lehrerin. Und trotzdem ist sie eine Lehrerin, die gut zurechtkommt mit ihren Klassen. Woran liegt das? Weil sie, glaube ich, eine gute Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufbaut. Sind wir wieder zurück beim Beginn, nämlich dieser Lehrer-Schüler-Beziehung. John Hattie hatte schon gesagt, das Wirksamste an Unterricht ist die Lehrkraft, und zwar dann, wenn sie eine gute Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern hat. Was ist dir persönlich wichtig in deiner Beziehung zu deinen Schülerinnen und Schülern?
Dass sie, und da sind wir, also liebe Grüße an Michaela, da sind wir uns wahrscheinlich relativ ähnlich, dass wirklich dieser Schlüssel aus freundlich und bestimmt, also dieses Autoritäre zu ersetzen durch, natürlich, man kann nicht zu nett sein, man kann sehr, sehr freundlich sein und dabei sehr klar und zu sagen, hör mal, ich sehe das, das toleriere ich nicht, das geht gar nicht, hier überschreitest du eine Grenze, wie lösen wir das Problem? Hast du eine Idee dafür? Hast du eine Möglichkeit oder siehst du Spielraum, was für dich, was du brauchst, was wir anders machen können, wie wir in der Situation arbeiten? Also dieses Paket aus absolut auf Augenhöhe mit den Schülern zu gehen und gleichzeitig diese Führung zu bewahren und zu wissen, so und so und so führen wir hier die Klasse und den Klassenraum.
Aber ich glaube, das ist auch etwas, das man in die Erwachsenenwelt mitnehmen kann, ganz egal, ob in privaten Beziehungen oder in einem Unternehmen. Freundlich und respektvoll zu sein, heißt nicht, dass man nicht in der Sache klar sein kann. Und man muss es, glaube ich, auch, weil auch das bringt einen nicht weiter, wenn man nur freundlich ist und eigentlich nicht gar zum Ausdruck bringt, was die eigene Erwartungshaltung ist. Jetzt habe ich noch eine Frage. Glaubst du, dass respektvoller Umgang miteinander in einer Schule auch dazu führt, dass Lernerfolge besser werden? Also wie hängt Respekt und Lernerfolg miteinander zusammen?
Oh, so, so stark hängt der zusammen. Total, weil Respekt den anderen sehen, fängt ja schon zu Beginn der Stunde an. Ich mache zum Beispiel gerne zu Beginn, gerade in der ersten Stunde, so eine Daumenabfrage. Und zwar Montagmorgen, wie war das Wochenende? Zeigt mal alle euren Daumen, da geht der Daumen nach oben. Dann frage ich, wie war die letzte Nacht von euch? Wie habt ihr geschlafen von Sonntag auf Montag? Ne? Und dann geht meistens der Daumen, der kippt dann schon so. Und dann noch die Frage, wie viel Motivation hattet ihr denn heute Morgen? So, und dann ist der Daumen auch jetzt nicht gerade ganz oben, ja. Und das schafft unglaublich viel Verbindung. Und ich sehe, ah, okay, so geht's denen gerade. Respekt. So, und was mache ich dann? Starte ich dann mit einem kalten Start mit dem Unterrichtsstoff? Das wäre denkbar, also es kommt drauf an, ne? Wenn man einen totalen kreativen und mega krass aktivierenden Unterrichtseinstieg hat, der irgendwie total motiviert, dann ja. Aber so direkt die Hausaufgaben abzufragen, direkt am Morgen, naja, wo ist da die Motivation? Das heißt, Respekt, sehen, wo sind die gerade, was brauchen die? Und dann entsprechend die Atmosphäre zu füllen mit was Gutem, mit Energie. Und ich liebe es, wirklich, das fordern die Schülerinnen und Schüler auch gerne ein. Das kommt immer im Feedback, was genau ist am Unterricht gut, wir mussten jetzt Unterricht evaluieren, ist so ein Wake-up zu machen, also 5 Minuten Energizer, der, wo jeder mindestens einmal gelacht hat. Zum Beispiel. Ne? Also es ist ein kleiner Effekt und das sind so Mini-Kleinigkeiten im Schulalltag, die man machen kann. Oder dieses, man sieht, einige quatschen, einige haben gar nicht kapiert, was müssen sie gerade machen oder sind komplett, das Thema langweilt sie, was auch immer. Respekt zu gucken, was braucht ihr gerade? Wie geht's euch? Was ist hier gerade das Problem an der Sache? Braucht ihr nochmal eine gesamte Plenumserklärung? Braucht ihr eine separate 1-zu-1-Coaching-Gespräch im Nebenraum zu dem Thema? Habe ich auch schon gemacht. Ne? Also das heißt, Respekt, sehen, was brauchen die und dann den Lernerfolg zu ermöglichen. Und das bedeutet eben zu gucken, wo stehen die. Also es gibt, glaube ich, keinen größeren Schlüssel zum Lernerfolg als Respekt.
Ulla, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch 3 kurze persönliche Fragen an dich. Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Nehmen wir mal an, du könntest in jedem Lehrerzimmer in Deutschland ein Plakat anbringen. Was würde da draufstehen? Was wäre deine Message an die Lehrkräfte da draußen?
Da würde ich draufschreiben, erst verstehen, bevor du selber verstanden werden möchtest.
Das finde ich sehr schön. Wann hast du das letzte Mal was von einem Kind, das du unterrichtest, gelernt und was war es?
Also ich lerne jeden Tag von Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, dass ich... Was mir als erstes kommt, oder 2 Sachen kommen mir. Einmal von einem Schüler, der sich komplett so verhält, wo man sich denkt, wo sind seine Motivationen? Und ich dann in einem separaten Kontext mal gesehen habe, wie krass der Klavier spielen kann. Also der ist so ein richtig kleiner Mozart gefühlt. Und nicht zu schließen vom Verhalten auf das, was wirklich im tiefsten Kern eines Menschen liegt.
Du bist ja ein Mensch, der andere inspiriert. Du hast einen Podcast, du bist sehr präsent auf Social Media, du machst Vorträge, Workshops. Wo holst du dir eigentlich deine Inspiration her?
Ich glaube, aus dem Schulalltag. Also da sehe ich immer wieder Dinge, die irgendwie, wo Probleme sind oder wo es nicht so richtig läuft. Und dann probiere ich was aus, weil es mir irgendwie dann kommt. Ich gehe halt super gern schwimmen. Schwimmen für mich ist so eine meditative Tätigkeit, wo ich gute Ideen kriege. Und dann Es ist wirklich so, ich sehe die Herausforderungen in Schule und gucke dann, wie lösen wir das, und darüber bekomme ich Inspiration.
Liebe Ulla, vielen Dank für deine Offenheit und deine klaren Worte, was ich mir heute mitgenommen habe. Und das kann ich in ganz, ganz vielen Situationen, glaube ich, bestens nutzen. Wenn es irgendwann einmal zu Konflikten kommt, zu versuchen, ein Ticket für den Kinofilm des anderen zu kaufen und zu versuchen, ihn besser zu verstehen, das bringt, glaube ich, alle voran. Danke, dass du andere Menschen inspirierst, indem das du tust. Und ich würde mich total freuen, wenn ich einmal an deine Schule kommen kann und mal bei dir im Unterricht zuschauen könnte.
Das wäre mir eine große Ehre. Du bist herzlich eingeladen. Vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank.
Und danke fürs Dabeisein. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.